Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Veröhl und heute dreht sich wieder alles um deine Fragen, die in den letzten Wochen wieder ziemlich zahlreich eingetrudelt sind, quer durch den Garten, weshalb wir heute auch einen reichlich breiten Themenmix haben. So, jetzt aber los mit den Fragen und wir starten mit Chris Michael 210 via Instagram. Hat er mich gefragt, tja, ich werde als Einzelaktienbesitzer zunehmend nachdenklich, nachdem ich deine Posts über Henrik Bessenbinder gelesen habe. Sollte ich nicht langfristig doch besser auf Einzelaktien verzichten und alles in ETFs packen? Tja, also in der Tat, über Henrik Bessenbinder poste ich sehr gerne in den sozialen Netzwerken. Deswegen erstmal für alle, damit wir wissen, über wen wir reden. So kurzer Crashkurs. Wer ist das und was macht er? Henrik Bessenbinder ist Professor an der Arizona State University und in diversen Studien der Frage nachgegangen, wie sich Aktien langfristig entwickeln, was die Treiber sind und wie Aktienmärkte eigentlich Wohlstand schaffen. Drei wesentliche Punkte zu seiner Arbeit habe ich mal zusammengefasst, bezogen auf seine Analysen von US-Aktien seit, Achtung, 1926. Das letzte Update kam vor 2 Jahren raus, also haben wir hier fast 100 Jahre US-Börsengeschichte mit drei Punkten zusammengefasst. Erstens, mehr als die Hälfte aller jemals gelisteten US-Aktien, rund 58%, erzielten über ihre gesamte Lebensdauer eine schlechtere Rendite als kurzfristige Staatsanleihen. Und mehr als die Hälfte hatten sogar, 51%, eine negative Gesamtrendite. Wohlgemerkt, Kursveränderung plus Dividenden haben nicht gereicht, dass diese Aktien über ihren Lebenszyklus im Plus waren. Die Mehrheit sind Null-Performer. Zweiter Punkt, die historische Aktienmarktrendite, über die wir immer so sprechen. Ja, diese berühmten 7-8% per annum. Die werden nicht von der breiten Masse der Unternehmen getragen, sondern nur von einer extrem kleinen Gruppe von Aktien, die dafür dann eine exzeptionell gute Performance haben. Nur die besten 4% aller US-Aktien waren für den gesamten Nettovermögenszuwachs des US-Aktienmarktes seit 1926 verantwortlich, hat Bessenbinder herausgefunden. Darunter natürlich eine Apple, eine Nvidia, aber zum Beispiel immer noch auch Altria, Chevron oder tatsächlich General Motors. Will heißen, wenn die ganze Aktienrendite durch 4% aller Aktien zustande kommt, dass die restlichen 96% per Saldo ein Nullsummenspiel waren in ihrer Gesamtheit. Und ein dritter Punkt. Selbst die erfolgreichsten Aktien erleben zwischenzeitlich massive Kurseinbrüche. Um diese Top-Renditen tatsächlich einzufahren, mussten Anleger bereit und in der Lage sein, zwischenzeitlich Verluste von 50% und mehr durchzuhalten. Ja, auch dafür wieder Nvidia als Beispiel. Allein in den letzten 10 Jahren gab es ausgehend von den Höchstständen 2 Mal Rücksetzer um 55% bzw. 65%. Und im April letzten Jahres, im Zuge des Liberation Day, ging es ja auch kurzfristig mal um 40% nach unten. Diese drei Punkte, was bedeuten die für uns als Anleger? Naja, wir haben eigentlich 2 Möglichkeiten. Wir können entweder versuchen, diese Top-Performer, die mit ihrer exzeptionellen Wertentwicklung die Aktienmarktrendite tragen, aktiv ausfindig zu machen. Oder wir halten uns eben an Jack Bogle, den Pionier des Indexings, den Gründer von Vanguard, der uns rät, such nicht die Stecknadel, sondern kauf gleich den ganzen Heuhaufen. Und natürlich, Bessenbinders Forschung ist auf jeden Fall ein ganz starkes Argument für ETFs. Wenn du ein MSCI Acqui hast, dann kannst du sicher sein, keinen Highflyer zu verpassen. Es sind ja alle Aktien ab einer gewissen Größe, wir haben darüber gesprochen, 85% Marktkapitalisierungsabdeckung mit drin. Tja, der Preis dafür ist natürlich, dass du dir auch das Nullsummenspiel ins Portfolio holst, sprich die 96%, die langfristig in Summe eben keine Performance haben. Aber wir wissen eben nicht, was die künftigen Highflyer sind, und Aktien, die zu schlecht laufen, die haben eben auch ein schwindendes Gewicht und werden sukzessive aussortiert. Aber trotzdem, auch wenn Bessenbinder durchaus starke Argumente für Indizes liefert, Aktien sind gleichwohl auch einzeln nicht obsolet. Selbst für eher passive Anlegerinnen und Anleger, die jetzt nicht gezielt auf Ten-Bagger-Jagd sind, sondern primär Buy and Hold betreiben und das vielleicht auch entspannt machen wollen. Denn du kannst ja zum Beispiel dein ETF-Weltportfolio mit Einzelaktien nachwürzen, um deine Strategie individueller zu gestalten, um bestimmte Überzeugungen im Depot wieder zu spiegeln und um auf diese Weise vielleicht auch deine Bindung an dein Portfolio zu verstärken. Du fühlst dich wohler damit, wenn es an der Börse mal nicht so läuft, wenn in einem Portfolio nicht nur Standard, sondern auch etwas von dir drin steckt. Nur mal ein Beispiel, wie das unter Umständen umgesetzt werden kann. Basiskonsumgüteraktien. Tja, die sind im MSCI All Country World Index inzwischen nur noch mit 5% in Summe gewichtet. Und wer sagt, also für so ein defensives Investment, das ist mir zu wenig, der kann natürlich ein MSCI World Consumer Staples ETF beimischen. Aber der besteht dann eben halt zu 20% aus zwei ziemlich ambitioniert bewerteten Supermarktketten, nämlich Walmart und Costco, mit einem KGV, je nachdem, was man sich anguckt, von 30 bis über 40. Folglich kann man alternativ auch eine Handvoll Einzelaktien aus dem Sektor ins Depot packen. Vielleicht eine Coca-Cola, eine Unilever, eine Nestlé, eine General Mills und eine Mondelez. Oder es gibt vielleicht Aktien, bei denen du dich wirklich auskennst. Etwa, weil du beruflich mit dem Unternehmen zu tun hast oder dich einfach für ein Thema interessierst. Ja, vielleicht bist du ja Designer und kannst abschätzen, warum Adobe nicht durch KI disruptiert wird. Oder du bist Ärztin und du erlebst, wie das Da Vinci-System von Intuitive Surgical die Medizin revolutioniert. Und dann willst du dich daran beteiligen. Das sind mögliche Ansatzpunkte, um wirklich Conviction, Überzeugung zu entwickeln. Deshalb ETFs und Einzelaktien, das schließt sich nicht aus, sondern ganz im Gegenteil, das kann sich sehr sinn- und wertstiftend ergänzen. Wobei ich zwei Voraussetzungen als ganz wichtig ansehe. Erstens, du hast einen wirklich validen Investment Case, also eine Überzeugung und eine klare Regel, woran du deine Einzelaktienposition messen und verfolgen kannst. Du kaufst also nicht nur einfach, weil irgendwer irgendwas für aussichtsreich hält, sondern du hast es wirklich durchdrungen. Und zweitens, deine Einzelaktien sind nicht schon in den ETFs, die du im Portfolio hast, die Schwergewichte. Ja, wenn du ein MSCI All Country World Index hast, dann bist du knapp mit 5% in Nvidia und mit über 3% in Alphabet investierst. Also, wenn du die Aktien dann nochmal separat dazu kaufst, naja, dann hast du erstmal nicht diversifiziert, sondern nur dein Exposure erhöht dadurch, dass du nochmal was dazugefügt hast. Und da braucht's dann wirklich schon sehr spezifische Gründe. Und wenn man da auch bei dreimal Nachdenken nicht drauf kommt, dann ist das vielleicht das Signal zu sagen, brauche ich nicht, denn das habe ich schon. Wir machen weiter mit dem Flügst. ich weiß, dass er Felix heißt. Auf Instagram hat er mir geschrieben und er hat die Neue Zürcher Zeitung gelesen, die tatsächlich den MSCI Equal Weight ETF sehr ausführlich vorgestellt hat. Und er fragt mich, wie findest du den, wenn die Rendite der großen Indizes in den letzten Jahren zum großen Teil aus der Performance der Big Techs gekommen ist, dann ist der gleichgewichtete ETF doch jetzt eigentlich eine ganz gute Idee, um den Nachholeffekt der vielen anderen Unternehmen mitzunehmen. Puh, ja, also ich habe den Artikel auch gelesen und mich zuerst mal gewundert, nämlich über die Headline. Da stand nämlich, ein einziger Fonds bringt maximale Risikostreuung. Und dann wird eben der MSCI World Equal Weight vorgestellt. Und ja, das finde ich schon deswegen ein bisschen kritisch, weil MSCI World ja unabhängig von der Gewichtung der Einzeltitel eben keine Emerging Markets enthält und, solange nicht hinten IMI dran steht, auch keine Small Caps. Insofern maximale Risikostreuung, maximal mögliche Breite, ist das sicherlich nicht. Tja, und über Equal Weight lässt sich natürlich auch trefflich streiten. Ne? Was wir gerade über Bessenbinder festgestellt haben, das spricht langfristig eher gegen die Gleichgewichtung aller Aktien, die innerhalb eines ETFs ja regelmäßig dadurch wiederhergestellt wird, dass die gut gelaufenen Aktien, deren Gewicht ja gestiegen ist, teilweise verkauft werden und der Erlös in die schlechter gelaufenen Aktien, deren Gewicht gefallen ist, umgeschichtet werden. Das kann man jetzt antizyklisches Rebalancing nennen. Und auf der Ebene von Assetklassen wie Aktien, Renten oder Gold halte ich das auch für sinnvoll. Aber gerade bei Einzelwerten kann man das natürlich auch ein bisschen anders umschreiben, nämlich mit dem großen Investor Peter Lynch, der das mal so zusammengefasst hat: Man schneidet den Rosen die Köpfe ab und düngt damit das Unkraut. Vielleicht jetzt wirklich ein bisschen drastisch formuliert, aber das Grundproblem ist ja klar. Wenn du gleichgewichtest regelmäßig jedes Quartal oder jedes Halbjahr, dann haben die Highflyer, die ja eben nach Bessenbinder den Markt machen, eben keinen unbegrenzten Raum zum Wachsen, sondern werden regelmäßig beschnitten. Gleichwohl, lieber Felix, bin ich bei dir. In Phasen, in denen Indexschwergewichte dann mal schlechter abschneiden, in denen Marktkonzentration sich abbaut, da ist ein gleichgewichteter Ansatz zeitweise besser. Das haben wir zum Beispiel gesehen nach dem Hoch der New Economy, die 7 Jahre bis zum Beginn der Finanzkrise, also 2000 bis 2007. Damals hat der MSCI World in Euro 15% verloren, per Saldo, 7 Jahre in Aktien inklusive Dividenden, Net Total Return minus 15%, während der MSCI World Equal Weight, also die gleichgewichtete Variante, knapp 50% zugelegt hat. Da muss man sagen, das war aber auch historisch gesehen die krasseste Bewegung dieser Art. Und eine solche Bewegung braucht's auch, damit sich das überhaupt lohnt, aus dem MSCI World auszusteigen und dann in einen alternativen Index wie ein MSCI World Equal Weight umzuschichten. Denn wenn du so wie jetzt nahe der Höchststände aus deinem angestammten Weltportfolio aussteigst, tja, dann werden ja in aller Regel erstmal Steuern auf die Gewinne fällig. Zur Wiederanlage bleibt also entsprechend weniger Geld übrig. Und diesen Nachteil, dass du nämlich das Compounding, den Zinseszinseffekt unterbrochen hast, den musst du erstmal aufholen. Insofern wäre ein Tausch MSCI World gegen MSCI World Equal Weight heute letztendlich eine Wette. Eine Wette darauf, dass die aktuellen Schwergewichte, also die US-Werte, die Big-Tech-Werte, die Megacaps, relativ zum Rest massiv verlieren. Einerseits durch rückläufige Aktienkurse und andererseits, wie es schon 2000 bis 2007 gewesen ist, durch einen schwachen Dollar. Aber wenn das dein Szenario ist, für das du dich wappnen willst, dann musst du dich doch nicht zwangsläufig vom MSCI World verabschieden. Und du brauchst auch nicht zwangsläufig eine Gleichgewichtung. Du kannst doch zum Beispiel auch 20% MSCI World ex-USA, also nur Industrieländer ohne Amerika, und 15% Emerging Markets beimischen. Auf diese Weise sinkt der Dollaranteil immerhin von 68 auf rund 45%. Durch die Schwellenländer bist du ohnehin schon breiter aufgestellt und du kannst dir wirklich überlegen, ob es tatsächlich ein Teilverkauf sein muss oder ob du nicht einfach deinen Sparplan, der bislang vielleicht in den MSCI World gegangen ist, umleitest auf MSCI World ex-USA und MSCI Emerging Markets. Auf die Weise stellst du dein Portfolio halt sukzessive etwas unabhängiger von den USA und von Big Tech-Werten auf. Denn auch wenn es einen derartigen Regimewechsel an den Finanzmärkten wirklich geben sollte, dann wird der sich ja nicht kurzfristig vollziehen. Siehe diese Phase zwischen 2000 und 2007. Insofern, bevor du wirklich umschichtest, bevor du als langfristiger Anleger bei deinem Basisinvestment irgendwo steuerwirksam Gewinne mitnimmst, immer nochmal bitte eine Extraschleife drehen, ob ein Verkauf wirklich sein muss oder ob du das Ganze nicht sukzessive mit möglichst wenig Transaktion und möglichst wenig Aufwand erledigen kannst. Wir kommen zum Dirk K. aus Koblenz, der mir eine E-Mail geschrieben hat. Nach euren 26 Thesen für 2026 habe ich mich für Lateinamerika interessiert und mal in den MSCI Latin ETF geschaut, vermisse darin aber Mercado Libre. Warum sind die nicht dabei und findest du die Aktie auch so spannend wie ich? Tja, also zunächst mal in der Tat, mit einer Marktkapitalisierung von 100 Milliarden Dollar ist Mercado Libre, das E-Commerce und Fintech-Portal, die höchst kapitalisierte Firma Lateinamerikas. Und wäre sie im MSCI Latin America enthalten, dann hätte sie dort ein Gewicht von so ungefähr 10%. Aber sie ist wirklich nicht drin. Was natürlich verwundert, denn das Unternehmen, das wurde in Argentinien gegründet, hat seinen Hauptsitz mittlerweile in Uruguay und ist geschäftlich voll auf Mittel- und Südamerika fokussiert. Ja, also mehr Latin geht eigentlich nicht. Ganz anders übrigens als bei der brasilianischen Nubank, die das tatsächliche Schwergewicht im MSCI Latin ist, die aber nun auch vom Potenzial einer Expansion in die USA getrieben wird. Tja, und warum ist Mercado Libre jetzt nicht im MSCI Latin America? Tja, das hat mit der Art und Weise zu tun, wie MSCI Aktien bestimmten Ländern zuordnet. Dabei sind nämlich zwei Fragen relevant. Erstens, wo hat das Unternehmen seinen juristischen Sitz? Und zweitens, wo ist die primäre Börsennotierung? Und bei Mercado Libre lautet die Antwort in beiden Fällen USA. Denn das operative Headquarter ist zwar in Montevideo, aber rein juristisch ist die Obergesellschaft von Mercado Libre im US-Bundesstaat Delaware ansässig, der ja für seine steuerlichen und gesellschaftsrechtlichen Gestaltungsspielräume hinlänglich bekannt ist. Und börsennotiert ist Mercado Libre tatsächlich an der Nasdaq. In Lateinamerika sind nur so aktienvertretende Zertifikate, also die kennen wir ja auch, Depository Receipts, handelbar. Folglich ist Mercado Libre 100% strukturell USA, ist also im MSCI USA enthalten. Und weil die USA ein Industrie- und kein Schwellenland sind, steckt die Aktie auch im MSCI World statt im MSCI Emerging Markets, obwohl Mercado Libre vom Business her natürlich ein lupenreines Schwellenländerunternehmen ist. Und übrigens auch die eben schon erwähnte Nubank hat es nur durch eine Sonderkonstellation in den MSCI Latin America geschafft. Der primäre Börsenplatz von denen ist die New York Stock Exchange, also USA. Aber der juristische Sitz, der ist, ganz tolle Gegend, auf den Cayman Islands. Und wenn Listing und Domizilstaat auseinanderfallen, dann greift eine Ausnahmeregelung und das Geschäft entscheidet. Und da liegt der Schwerpunkt bei der Nubank ganz klar in Brasilien. Aber mal zurück zu deiner Frage. Mercado Libre. Tja, gerade weil die Aktie nicht im MSCI Latin America enthalten ist, kann sie eine gute Ergänzung zum ETF sein. Eingedenk dessen, was wir ganz am Anfang gesagt haben, als, na, ich sag mal, konsumnaher Kontrapunkt zu dem ansonsten ja ziemlich banken- und rohstofflastigen Index. Die Wachstumsstory ist auf jeden Fall extrem beeindruckend. Ja, in den letzten 5 Jahren Umsatz im Durchschnitt um 50% per annum gesteigert. Klar, Basiseffekt dabei gewesen, aber auch in den nächsten 2 Jahren will man um jeweils 25% wachsen. Sie sind profitabel und haben zum Beispiel in den letzten 12 Monaten über 8 Milliarden Dollar freien Cashflow erwirtschaftet. Und das ist natürlich genug, um den Ausbau dieser Plattformen Richtung Vollbank oder Vollbank-ähnlicher Aktivitäten aus eigenen Kräften zu finanzieren. Gleichzeitig, ne, haben wir eingangs gesagt, 100 Milliarden Börsenwert, 8,6 Milliarden Dollar Free Cashflow, ergibt so eine Bewertung mit dem 12-fachen Cashflow, was für so ein dynamisch wachsendes Digitalunternehmen ziemlich günstig erscheint. Aber Vorsicht, Mercado Libre vergibt inzwischen massiv Kredite an Konsumenten und will dieses Verbraucherkreditgeschäft in Zukunft auch noch deutlich ausweiten. Sind ja auch spannende Margen, macht das Unternehmen aber anfällig für Wirtschaftskrisen, wenn eben dann die Leute diese Kredite nicht oder nicht zeitgerecht zurückzahlen können. Und dieses Risiko wird eben wie bei Banken auch hier in die Aktie eingepreist. Dazu, klar, toll wachsender Markt, auch strukturell geht da in Lateinamerika noch eine Menge, aber trotzdem den Wettbewerb nicht unterschätzen. Amazon rüstet gerade in Brasilien und in Mexiko massiv auf und dann gibt's ja auch noch Shopee, eine Marke des asiatischen Digitalmultis Sea Limited, ja ebenfalls börsennotiert, und die gehen mit extrem niedrigen Preisen voll auf die Kernzielgruppe von Mercado Libre. So, jetzt ein bisschen harter Stoff, denn es geht um Steuern. Der Timo W. hat mir eine E-Mail geschrieben und erzählt, er hat einen ETF verkauft, der ausschließlich Aktien enthält, aber er musste den Gewinn trotzdem voll versteuern, obwohl doch bei Aktien die 30-prozentige steuerliche Teilfreistellung gilt. Wie kann das sein? Ja, Steuerthema, das heißt nochmal wichtiger Hinweis hier, das ist keine Steuerberatung, sondern nur eine allgemeine Information, die dazu noch vereinfacht an der einen oder anderen Stelle. Und ja, prinzipiell unterliegen bei Aktien-ETFs und ganz allgemein bei Aktienfonds nur 70% der Erträge der Steuer. Die anderen 30% werden tatsächlich steuerlich freigestellt, was damit zu tun hat, dass es ja 2018 eine Novelle der inländischen Besteuerung von Fonds in Deutschland gab, die man mit internationalen Steuerbelastungen in Einklang bringen will, um eben eine Doppelbesteuerung zu vermeiden. Voraussetzung dafür, dass es diese 30-prozentige sogenannte Teilfreistellung gibt, ist, dass die Aktienquote bei 51% oder drüber liegt. Was bei den meisten Fonds und ETFs, für die das gilt, gleich schon im Wertpapierprospekt festgelegt und dann eben auch in den entsprechenden Datenbanken entsprechend geschlüsselt ist. Das macht es dann für uns als Canaville Broker ganz einfach, denn in deiner Wertpapierabrechnung werden dann automatisch nur 70% des Gewinns als Besteuerungsgrundlage herangezogen. Allerdings gibt es tatsächlich einige Fonds und ETFs, die zwar reine Aktienfonds sind, bei denen diese Mindestaktienquote in den maßgeblichen Fonddaten aber nicht entsprechend hinterlegt ist. Und da muss dann eben die Steuer auf den kompletten Gewinn berechnet und abgeführt werden. Du hast aber die Möglichkeit, die Teilfreistellung nachträglich, und zwar im Rahmen deiner Einkommensteuererklärung, zu erhalten. Du musst dafür allerdings nachweisen, dass es sich tatsächlich um einen Aktienfonds handelt. Also einen Fonds mit einer durchgehenden Aktienquote von 51% oder mehr. Das klingt jetzt ziemlich komplex, ist es aber gar nicht, denn die meisten Fondsgesellschaften und ETF-Anbieter stellen diese Informationen entweder direkt ins Internet oder schicken dir auf Anfrage ein steuerliches Informationsblatt zu, aus dem genau das hervorgeht, und das kannst du dann mit als Anlage zu deiner Einkommensteuererklärung nehmen. Allerdings, das als Kuriosität am Rande, es gibt tatsächlich Fälle, bei denen du zwar de facto volles Aktienmarktrisiko hast, aber trotzdem diese 30-prozentige Teilfreistellung nicht einmal nachträglich über die Steuererklärung hinkriegen kannst. Klassisches Beispiel dafür: Fonds oder ETFs, die signifikant in REITs investiert sind, also in Real Estate Investment Trusts, börsengehandelten Immobilien-Sondervermögen, die gerade in den USA häufig mit sehr ansehnlichen Dividendenrenditen aufwarten und deswegen ja auch von Anlegerinnen und Anlegern vielfach geschätzt sind. Denn die sind zwar wirtschaftlich wie Aktien, aber in den Augen des Fiskus sieht das steuerlich bisweilen ein bisschen anders aus. Da gibt es nämlich dann keine Teilfreistellung, die vorgesehen wäre. Und das strahlt dann auch auf die Fonds und ETFs aus. Danke, dass du dabei warst, und ich hoffe, du hast den einen oder anderen Denkanstoß aus diesem ziemlich breit gefächerten Menü mitnehmen können. Wenn es dir gefallen hat, dann sag's doch gerne weiter, gib uns Sterne und lass ein Abo da, damit wir bald die 50.000 hier auf dem Kanal feiern können. Und natürlich schick uns weiterhin deine Fragen, entweder per E-Mail an podcast@scalablecapital oder in den sozialen Netzwerken @scalable.capital oder direkt an mich @cwröhl. Für heute vielen Dank und tschüss aus Berlin.